Wir haben gerade vor der Pause noch gelesen, Johannes 4, die Antwort des Herrn Jesus in Vers 21. Sie wollte wissen, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Ein Prophet, er kann mir jetzt erklären, ist es Gerizim oder ist es Jerusalem? Und der Herr Jesus erklärt, jetzt leben wir gerade in einer Zeit, in der eine totale Wende kommt, wo nicht mehr dieser Ort, der von Gott auserwählt war, nach 5. Mose 21, von Bedeutung ist. Es ist eine neue Epoche, in der es nicht mehr um einen bestimmten Ort geht, sondern um die wahre Anbetung. Darum sagt er also nochmals Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, und Stunde, griechisch Hora, bedeutet eine Stunde oder auch eine Epoche. Das ist wichtig. Zum Beispiel auch in der Prophetie, wenn der Herr Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 10 zur Gemeinde von Philadelphia, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Dann ist es nicht eine Stunde von 60 Minuten, sondern das ist eine Periode der totalen Verführung, wenn der Antichrist kommen wird. Und auch hier, es kommt die Stunde, also die Epoche, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Dann erklärt er noch zwischendurch, ihr betet an und wisst nicht was. Das heißt, er macht klar, das samaritanische Volk hat nicht eine wirkliche Erkenntnis von Gott. Und das hängt damit zusammen, dass sie auch im außer den fünf Büchern Mose den ganzen Rest des Alten Testaments abgelehnt hatten. Und es kommt noch dazu, dass sie diese fünf Bücher Mose noch gefälscht haben. Die haben nämlich in den zehn Geboten noch ein Gebot eingeführt, du sollst den Herrn auf dem Berg Gerizim anbeten. Ja, also um ihre Überzeugung noch zu unterstreichen, dass eben ja nicht Jerusalem, haben sie noch die Bibel verfälscht. Das ist der sogenannte samaritanische Pentateuch. Und wenn ihr mal auf den Berg Gerizim geht, die sind ganz stolz, die haben in ihrer Synagoge eine uralte Rolle, gut aus dem Mittelalter, aber doch viele Jahrhunderte alt und eben da ist diese Fälschung drin. Ja, und der Herr Jesus sagt, ihr betet an und wisst nicht was. Das heißt, ihr habt nicht eine wirkliche Erkenntnis von Gott. Wir Juden, wir beten an und wissen was. Denn das Heil ist aus den Juden. Das heißt, Gott hat vorausgesagt, der Erlöser wird kommen über den Stamm Juda. Und sie behaupten nicht, dass sie aus dem Stamm Juda sind, sondern aus den zehn Stämmen und aus Levi. Aber nicht aus dem Stamm Juda. Aber der Messias sollte aus Juda kommen. Und das ist natürlich sehr wichtig. Das kann man beweisen mit den fünf Büchern Mose. 1. Mose 49, Vers 10. Dort sagt Jakob prophetisch über seinen Sohn Juda, Vers 8, dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Das ist ein Wortspiel. Juda heißt Preis. Also, dich, Preis. Dich werden deine Brüder preisen. Und dann sagt Preisen. Und in Vers 10, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Da in Verbindung mit Juda sagt er, dass Schilo, und Schilo bedeutet der Friedebringer, der Ruhebringer, kommen wird. Und dann werden sich Heidenvölker ihm anschließen. Und das ist genau so geschehen. Der Herr Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren und wirklich Menschen aus allen Nationen der Welt bis heute sind zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus, den Schilo aus dem Stamm Juda. Und so sagt also der Herr Jesus hier, das Heil ist aus den Juden. Und das bedeutet hier, aus dem Stamm Juda und nicht aus diesem Mischvolk der Samaritaner, 10 Stämme und heidnische Völker. Es kommt aber die Stunde, wieder die Periode, und ist jetzt ist quasi die Anfangszeit und dann kommt sie zur vollen Entfaltung, nämlich ab Pfingsten. Da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Was bedeutet das, wahrhaftige Anbeter? Ist das das Gegenteil von lügnerischen Anbetern? Nein, auch nicht heuchlerisch, nein, nicht das Gegenteil. Sondern wir müssen das lernen aus dem Wortgebrauch im Johannesevangelium. Zum Beispiel lesen wir eben hier von den wahrhaftigen Anbetern, aber in Kapitel 6, 32 sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, also wieder Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ja, Mose steht ja in Verbindung mit dem Manna, das Gott hat vom Himmel regnen lassen. Aber der Herr Jesus sagt, das ist nicht das wahrhaftige Brot. Das wahrhaftige Brot, das ist er selbst. Das Brot des Lebens aus dem Himmel. Und nun, das Manna war nicht falsches Brot, aber das war quasi das Brot, das bildlich hinwies auf den Messias, der das wahre Brot Gottes ist. Also wahrhaftig bedeutet das Eigentliche, im Gegensatz zu dem, was nur ein Vorbild, ein Hinweis war. Und weiter haben wir dann in 6, Vers 55, auch dass der Herr Jesus spricht, denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Das ist das eigentliche Mittel für die Erlösung. Ja, das Blut der Tiere im Alten Testament und ihr Fleisch, das war nicht wahrhaftig. In dem Sinn, dass es wirklich rettete. Es war nur symbolisch. Aber er bringt das Wahrhaftige, das eigentlich das Wirkliche. Und in Johannes 15, Vers 1 sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Ja, wenn er der wahre Weinstock ist, gibt es einen lügnerischen Weinstock? Nein. Aber im Psalm 80 wird gesagt, dass Gott Israel als Weinstock geholt hat aus Ägypten und dann im Land Kanaan gepflanzt hat. Aber dieser Weinstock hat keine Frucht gebracht für Gott. Und nun ist der Messias gekommen. Und er hat alle Gebote erfüllt. Er konnte sagen, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Er konnte sagen, ich wusste, dass du mich erhörst, weil ich alle Zeit das dir Wohlgefällige tue. Und als die Menschen in Johannes 8 ihn fragten, wer bist du? Dann sagte er, durchaus das, was ich zu euch rede. Das heißt, seine Worte entsprachen genau dem, was er war. Nicht wahr? In der Welt sagt man, Worte sind da, um Gedanken zu verbergen. Aber der Herr Jesus war ganz anders. Er sagt, ich bin genau das, was ich rede. Er war vollkommen und sein Leben war so wunderbar, dass dort bei der Taufe am Jordan der Himmel sich öffnete und Gott sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und später, im Verlauf des insgesamt dreijährigen Dienstes, war der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung und auch dort geht der Himmel wieder auf und die Stimme des Vaters sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Er hat wirklich Frucht gebracht. Und darum sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Im Gegensatz eben zu dem Weinstock Israel, der keine Frucht gebracht hat. Und jetzt hier haben wir es mit den wahrhaftigen Anbetern zu tun, Das ist im Kontrast zur Anbetung im Alten Testament, die erfolgte durch Tieropfer. Brandopfer, Friedensopfer, Sünd- und Schuldopfer. Mit Stieren, mit Ziegen, Schafen und Tauben. Und wenn man ein Opfer brachte auf diese Weise, zum Beispiel ein Brandopfer, dann war das zum lieblichen Geruch dem Herrn, weil eben dieses Opfer hinwies auf das Opfer des Herrn Jesus. Aber das war in dem Sinn nur eine symbolische Anbetung. Und die wahre Anbetung ist jetzt die, dass Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben, die Gabe Gottes, dieses lebendige Wasser, denen der Herr Jesus verherrlicht vorgestellt wurde, die von ihm erfüllt sind, dass sie den Vater anbeten, dass er den Sohn als Opfer gegeben hat. Und sie beten den Herrn Jesus an, dass er sich als Opfer selber hingegeben hat. Und das sind die wahrhaftigen Anbeter. Also nicht die symbolisch mit Ritualen anbeten, sondern echt im Heiligen Geist. Und es fällt immer wieder so eindrücklich auf, wenn man zum Beispiel an der Klagemauer ist in Jerusalem. Da wird gebetet, sehr viel gebetet, ja? Und die haben ja keine Opfer mehr. Seit dem Jahr 70, seit der Tempel zerstört ist, kann das jüdische Volk nicht mehr opfern. Denn nur dort, an diesem Ort, war es erlaubt. Aber die Römer haben den Ort weggenommen. Und später die Muslime. Bis heute ist dort eine Moschee, darum kann man nicht opfern. Aber dann hat man gesagt, das Gebet ersetzt das Opfern. Aber wie geht das Gebet? So. Ah, da habe ich es. Ah, die Rabbinerbibel, die hat auch viele Gebete drin. Und es geht immer so. Baruch ata Adonai Eloheinu, melech haolam, shechayanu vehikianu, lasman hazeh. Immer auf diese Art ablesen, ablesen, ablesen. Warum beten die nicht frei? Ja, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Das ist unglaublich, auch in der Synagoge, man ist immer an diese Bücher gekettet und das sind schöne Gebete. Also was ich jetzt da so gesagt habe, das heißt, gepriesen seist du, Herr, König der Welt, der du uns am Leben erhalten hast und uns geführt hast bis auf diesen Zeitpunkt. Ja? Wunderbare Gebete, aber das ist das Normale, man liest ab. Und für uns ist es so normal, dass wir keine Gebete ablesen. Aber man kann das erleben, gewisse Beerdigungen, dann wird gebetet und man sieht, der Mann vorne hat einen Zettel in der Hand und liest da irgendein Gebet ab und es wirkt irgendwie tot, keine Beziehung. Ja, ja, das geht nur durch Wiedergeburt, aber dann geht das, dieses freie Beten direkt zum Vater und zum Sohn durch den Heiligen Geist. Und es ist ja interessant, hier steht dann weiter, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Wieso steht hier auch? Warum steht hier nicht? Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Der Vater möchte, dass Menschen wahrhaftig anbeten in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber warum heißt hier auch? Weil der Sohn auch. Die Anbetung richtet sich an den Vater und an den Sohn. Die Anbetung des Vaters, wir lesen zum Beispiel 1. Petrus 2 über die Anbetung in der Gemeinde, eben in dieser neuen Epoche, wo es nicht mehr darauf ankommt, dass es Jerusalem ist, sondern überall, wie der Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, denn da, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und in 1. Petrus 2 steht in Vers 5, ihr werdet auch selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Also wir bringen nicht wörtlich Tiere, Schlachtopfer dar, aber geistliche Schlachtopfer. Das heißt, in unserer Anbetung sprechen wir über das Opfer des Herrn Jesus zum Vater und bringen das ihm dar. Und die Anbetung des Sohnes finden wir zum Beispiel in Offenbarung 5. Da haben wir die 24 Ältesten im Himmel. Und in Vers 9 singen sie das neue Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das ist Anbetung. Aber hier wird das Lamm Gottes angebetet. Und dann heißt es weiter in Vers 11, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Jetzt kommen sieben Dinge. Die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen, das sind die Cherubim um den Thron Gottes her, die Bundeslade, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Da haben wir ganz klar die Anbetung des Lammes durch diese erlösten Menschen im Himmel, denn sie sagen, so Mehrheitstext, du hast uns Gott erkauft. Aus jedem Stamm, jeder Sprache, Nation und so weiter. Und dann die Hunderten von Millionen Engeln, die beten an das Lamm. Also die Anbetung geht an den Vater und an den Sohn. Aber wir lernen aus Epheser 6, Vers 18 und Judas 20, dass wir beten sollen im Geist. Und im Geist, diese Konstruktion im Griechischen bedeutet in der Kraft des Geistes. Das wird oft in der Elberfelder Übersetzung, in der Fußnote, ja als gut erklärt. Das heißt in der Kraft von. Und so geschieht Anbetung nach der Bibel. Nirgends finden wir die Anbetung des Heiligen Geistes, obwohl er Gott ist, von Ewigkeit her. Nicht wahr? Petrus sagt zu Ananias, der den Heiligen Geist belogen hat, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Apostelgeschichte 5. Aber in Gottes Plan ist es so, dass der Heilige Geist uns die Kraft gibt, um eben wirklich anzubeten. Darum, die wahrhaftigen Anbeter, da haben wir gelesen, die beten den Vater an in Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes und in Wahrheit. Und jetzt hat der Herr Jesus das Thema schon wieder umgebogen. Das Leben dieser Frau war nicht im Licht, war nicht in der Wahrheit. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast. Und er sagt, wahre Anbetung ist nicht abhängig vom Gerizim und nicht von Jerusalem, sondern eben, es kommt auf den wahren Charakter an. Und der Jesus macht eben in Matthäus 18, Vers 20 klar, da wo zwei oder drei zu meinem Namen, nicht in meinem Namen, wörtlich heißt es im Griechischen, zu meinem Namen hin, das heißt auf seine Person ausgerichtet, seine Autorität gilt, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, Gottes Gegenwart war ja in besonderer Weise zu erleben im Tempel zu Jerusalem. Dort wohnte er. an dem Ort, den er auserwählt hat, um seinen Namen wohnen zu lassen. Und im Salomo-Tempel war das sichtbar über die Schechina, diese Wolkensäule der Herrlichkeit Gottes, die war über dem Salomo-Tempel während Jahrhunderten. Und nachts zu sehen als eine Feuerflamme. Also so ein Beweis für die Gegenwart Gottes. Aber wir haben zwar keine sichtbare Schechina, aber der Jesus sagt, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, wie geht das? Er ist ja Gott, er ist ja allgegenwärtig. Ja, er ist allgegenwärtig. Aber wenn es heißt in der Bibel, dass Gott an einem bestimmten Ort wohnt, dann bedeutet das, an diesem Ort offenbart er sich in besonderer Weise. Da können Menschen auch ihn in besonderer Weise erleben und erkennen. Da macht er auch sein Wort auf. Nicht wahr? Die Königin von Sheba, die kam aus dem Jemen. Sheba ist Jemen. Die kam, diese Riesenreise durch die Wüste der saudischen Halbinsel nach Jerusalem. Und dann sagt sie zu Salomo, da wo der Tempel war und die Schechina, sie sagt, nicht die Hälfte hat man mir gesagt in meinem Land. Du hast das Gerücht übertroffen. Ich war, normalerweise ist das Gerücht immer viel mehr als die Wahrheit. Und da war das Gerücht nicht einmal 50%. Und da erkennt sie den Herrn in Jerusalem. Eben da, wo Gott in besonderer Weise sich offenbart, da ist es, wo er wohnt. Und in der Gemeinde, wenn wir wirklich zusammenkommen zu seinem Namen hin, das ist der Ort, wo er sich besonders offenbart. Aber das kann in Singapur sein. Das muss nicht in Jerusalem sein. Und das kann eben irgendwo sein, wo die wahrhaftigen Beter das auch tun, in Geist und in Wahrheit. Das Leben muss geordnet sein. Das Leben muss geordnet sein. Aber es ist nicht wunderbar, wie fein der Herr Jesus das macht. Es ist in keinem Moment erdrückend gewesen für diese Frau. Er sagt, ruf deinen Mann, dann gebe ich dir das Wasser. Ich habe keinen Mann. Ja, richtig. Nicht wahr? 5 hast du gehabt und der. Und dann stellt sie die Frage mit der Anbetung und der Herr geht darauf ein. Ganz detailliert, nicht wahr? Erklärt diese Grundsätze und dann sagt er, und die wahrhaftigen Anbeter, die beten an in Geist und Wahrheit. Und schon ist er zurück beim Thema. Aber so fein, nicht wahr? Sie wird nicht erdrückt, sie wird nicht verletzt, aber sie wird ins Licht gestellt. Wir gleich noch sehen werden. Und also dieses Auch ist sehr wichtig, denn auch der Vater, das weist hin auf die Anbetung des Sohnes. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und dann sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommt. Und das ist glücklicherweise auch etwas, was die Samaritaner wussten. Der Messias kommt. Und sie warteten schon damals auf die Erfüllung der Verheißung in 5. Mose 18, Vers 15. Und da haben also Leute schon Jahrhunderte zurück eine Vorbereitungsarbeit gemacht bei diesen Heiden, die sich mit Israeliten aus den götzendienerischen 10 Stämmen vermischt haben. Aber die bekamen die Bibel. Gut, nicht das ganze Alte Testament, aber wenigstens die 5 Bücher Mose. Das war alles Vorbereitungsarbeit. Und sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Und dann erklärt Johannes, der Christus genannt wird. Also er macht klar, Messias, Hebräisch, das bedeutet auf Griechisch Christus, der Gesalbte. Der Gesalbte, König, Priester und Prophet. Und dann sagt sie weiter, wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Ja, so steht es in 5. Mose 18, 15 und folgende. Ein Propheten gleich dir, hatte Gott zu Mose gesagt, wird er erwecken aus seinen Brüdern. Gleich dir. Wir wissen, Mose war König, Priester und Prophet. Wird Gott erwecken und Gott wird ihm alle Worte in den Mund legen. Alles wird er sprechen. Darum sagt sie, er wird uns alles verkündigen. Die kann diese Stelle. Und dann kommt wirklich wie ein Paukenschlag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's. Hebräisch hat er gesagt: Ani hu. Und das ist ein göttlicher Titel. Ani hu heißt ich bin's und gleichzeitig heißt das auch ich bin derselbe. Und griechisch hier ego eimi, ich bin. Das erinnert uns wieder, ich bin in 2. Mose 3. Wer? Ich bin, nämlich der Messias. Ego eimi, ich bin der Messias. Ich bin es, der mit dir redet. Das Wort, der Memra, der Adonai. Und dann kommen die Jünger. Es ist fertig. Wir sind am Ziel. Und jetzt kommen die Jünger. Und sie wundern sich über dieses Gespräch und sagen nichts. Und die Frau merkt, jetzt kann ich gehen. Vers 28, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen. Das ist gar nicht mehr wichtig. Ich meine, sie ist da in der Frühe gekommen aus Sichar und wir haben ja gesehen auf den Bildern, das war eine rechte Distanz. Übrigens, die Häuser da um, die man auf dem Bild gesehen hat, rund um den Jakobsbrunnen oder auch hier auf dem Bild, die gab es noch vor, sagen wir, 100 Jahren, gar noch nicht. Ich habe noch ein altes Bild, da sieht man wirklich Sichar und dann ist alles frei bis zum Brunnen. Ja, und so war das auch damals. Die kamen von Sichar auf einen weiten Weg bis zum Brunnen. Und das war eben dieses Wasser. Das war ihr Ziel. Und jetzt gar nicht mehr wichtig. Jetzt hat sie das wahre Wasser gefunden. Und sie geht also schnell wieder nach Sichar zurück, ließ den Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt den Leuten: Kommt, seht! Oh, das ist doch wie der Herr Jesus gesagt hat. Kommt und seht, in 1 Vers 39, wenn wir uns erinnern. Und 1 Vers 46, komm und sieh, sagt Philippus zu Nathanael. Und das ist ja dieser rabbinische Ausdruck, jetzt kommt etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, etwas ganz Besonderes. Komm und sieh, so ständig im Talmud, wenn etwas ganz Wichtiges kommen soll. Und sie sagt den Leuten, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Aber er hat ja nur in einem Satz gesagt, 5 gehabt, der ist nicht ein Mann. Und sie sagt, alles. Aber sie war so völlig ins Licht Gottes gestellt. Ihr ganzes Leben war aufgedeckt. Sie hatte nichts mehr zu verbergen. Die hat mir alles gesagt. Und sie sagt das den Leuten. Für sie ist nur noch der Herr Jesus wichtig. Ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, dieser ist doch nicht etwa der Christus. Also es ist, der Satz drückt immer noch aus, ein Zweifel, das kann ja nicht sein. Aber es ist. Sie gingen aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi iss. Jetzt hat er getrunken. Oder er hat die Gelegenheit gehabt zu trinken. Und jetzt kommen die Jünger. Und jetzt sagen sie, jetzt haben wir Essen eingekauft, iss. Ich aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Der Herr Jesus hatte ganz andere Prioritäten. Einfach das tun, was der Vater will. Das war seine Speise. Und dann erklärt er, schaut mal, es gibt ja dieses Sprichwort, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, anknüpfend an dieses damals bekannte Sprichwort, siehe, ich sage euch, erhebet eure Augen und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der sät und der erntet, zugleich sich freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, einer ist es, der sät und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Ja, jetzt werden wir sehen, jetzt gibt es eine Riesenernte unter den Samaritanern. Und die Jünger dürfen das miterleben. Aber da haben andere schon längst Vorarbeit gemacht mit dem, dass die Bibel den Samaritanern gebracht worden war. Und das hat sie vorbereitet, auf den Messias zu warten. Und jetzt ist er da. Und so macht der Jesus klar, wenn Menschen zum Glauben kommen, ja, das sind Leute, die ernten, aber die sollen sich freuen mit denen, die gesät haben. Also nicht denken, oh, jetzt schon wieder einer und jetzt schon wieder und schon wieder. Andere haben gesät, die haben nichts gesehen vom Ergebnis. Und andere dürfen dann das Ergebnis sehen. Aber beide gehören zusammen. Vers 39, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Genau dieser Satz war wichtig. Wer hätte das gedacht? Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Sieht man diese Offenheit in dem Volk? Und noch viele mehr glaubten um seines Wortes willen. Da hat der Herr in diesen 2 Tagen zu den Samaritern gesprochen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Und da haben wir die Verknüpfung zu Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn gab. Eben nicht nur Israel, sondern auch das samaritanische Volk. Ja? Und so sollte man auch heute ein Herz haben für die Samariter. Gut, es sind jetzt nur noch 800. Aber es kommt nicht darauf an, wie groß eine Volksgruppe ist. Und das ist so schön, es gibt manche Missionare in der neueren Zeit, die haben sich wirklich vorgenommen, ich bin bereit, eine Volksgruppe zu erreichen mit der Bibel, die bisher noch nicht erreicht worden war, auch wenn es vielleicht nur ein paar hundert Leute sind. Aber die brauchen das Wort Gottes. Und das ist wirklich ein Herz, das eben aus dem Evangelium herauskommt, das uns zeigt, wie Gott eben die ganze Welt will. Und haben wir nicht gelesen in Offenbarung 5, die 24 Ältesten sagen, du hast uns erkauft aus jedem Stamm, Sprache und Volk und Nation. Nation ist das Größte. Zum Beispiel Indien ist eine Nation, aber besteht aus vielen verschiedenen Völkern und auch Stämmen. Und Sprachen unterscheiden wir heute über 7000 Sprachen ohne Dialekte. Und wir werden in der Herrlichkeit einmal sehen, Errettete aus jeder dieser über 7000 Sprachen. Und wir werden sehen, aus allen Stämmen Menschen, die sich bekehrt haben. Und auch aus allen Völkern und eben auch natürlich aus allen Nationen. Da gibt es nur etwa 200. Die meisten sind in einer Organisation verbunden, die heißt UNO. Ja, aber es gibt etwa 10.000 Völker und eben unzählige Stämme und manchmal eben Volksgruppen mit nur wenigen Leuten, aber auch die müssen erreicht werden und da macht uns eben Johannes 4 so Mut. Und Gott kann also solche Herzen vorbereiten durch eine lange Vorgeschichte. Und dann kommt der Moment, wo man hingehen kann und erntet. Wunderbar. Wir wollen hier schließen für heute. Wir beten.